Ja, das ist aber schön, dass ihr hier seid. In diesem Regen, in diesem Sturm. Gut, dass ihr doch gekommen seid und nicht gedacht habt, ach, dann bleibe ich zu Hause. Ja. Ja, ich will ein bisschen von gestern wiederholen, natürlich, weil das ging ja alles so rüpp, waren so viele Punkte auf einen Schlag. Und ich hatte damit angefangen, auch für die Neulinge, die da ja gestern nicht hier waren, dass sie das auch hören, dass eines der großen ersten Geheimnisse des Gebetes ist, dass nicht wir das Gebet machen, sondern das Gebet uns. Das wirft, ich weiß, viele Fragen auf. Was soll denn das bedeuten? Wie soll das gehen? Aber es ist sehr wichtig, solange wir das machen, ist das Gebet auch so, wie wir sind. Es ist ein menschliches, irdisches Gebet. Und wenn nicht mehr wir das Gebet machen, sondern das Gebet uns, dann kommen andere Dinge ins Spiel. So. Und tatsächlich heißt es doch, und ich glaube, es ist in Römer 8, und der Thaddäus wird mir ein bisschen mit den Bibelstellen helfen. Römer 8 heißt es doch, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Oh doch, lieber Gott, wir wissen sehr genau, was wir beten wollen. Wollen, genau. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, aber wir wissen, was wir beten wollen, nämlich alle unsere Probleme. Davon haben wir ja auch reichlich und damit sind unsere Listen gefüllt, die wir dann dem Herrn vorlegen. Und er wartet geduldig, bis wir mit unseren Listen ans Ende kommen. Und die unglaubliche Offenbarung uns zuteil wird, dass wir nicht wissen, was wir beten sollen. Und das ist eine sehr gute Frage für jeden von uns. Herr, was soll ich denn eigentlich mal beten? Und dann wird er dir überraschende Dinge offenbaren, auf die du im Leben ja nicht gekommen wärst. Eine meiner Lieblingsstellen ist ja, wo ist das in Römer? 8? 8, 26. Eine meiner Lieblingsstellen, Jeremia 33, 3, ist ja, dass es da heißt, dass Gott sagt zu Jeremia, ich will dir große und unfassbare Dinge mitteilen, die du nicht kennst. Die Lösung für die Probleme liegt meistens in dem, was wir nicht kennen und nicht in dem, was wir kennen. Also brauchen wir eine Offenbarung dessen, was wir nicht kennen. Ich will dir große und unfassbare Dinge mitteilen, die du nicht weißt. Rufe mich an und ich will dir antworten und ich will dir große und unfassbare Dinge mitteilen. Wir wissen nicht, was wir beten sollen und wie es sich gebührt, aber der Geist verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Unaussprechlich. Jeremia 33,3, unfassbar, das Unfassbare. So, und die Situation in Jeremia 33 ist ja die, Jerusalem war, wie so oft, natürlich belagert, ne? Die Chaldäer, Krieg, Mord und Totschlag, Krise, Probleme ohne Ende. Klingt wie in der Gemeinde, ne? Belagert von den Chaldäern, Krieg, Mord und Totschlag, Probleme ohne Ende. Und so war das und jetzt wird der Jeremia in diese Zisterne geworfen und in dieser Zisterne konnte er das ganze Elend gar nicht sehen. Da war auch kein Fernseher, kein Smartphone, nichts. Er hing da in der dunklen Zisterne, sehr beschränkter Raum und hatte gar keine Ablenkung. Und manche von uns muss der Herr auch mal in so eine Zisterne bringen, damit du mal ganz ohne Ablenkung in so einer dunklen Kammer hängst und du kannst nicht entfliehen und du musst da einfach bleiben, bis der Herr dir vielleicht mal endlich die großen, unfassbaren Dinge mitteilt, die du ja die ganze Zeit wissen willst, du hörst dir nur nie zu. Du Du textest den Herrn ja ständig zu. Herr, die Chaldäer und Herr, der Krieg und Herr, die Probleme und Herr, guck hier und guck da und dies und das. Und der Herr denkt ja, hoffentlich wird die Liste noch zu Ende, damit dann die Antworten auch mal drankommen können. Du hast deine Liste fertig, Schluss mit dem Gebet. Das ist dumm. Herr, gib mir Ohren, um zu hören, die Antworten. Und da in Jeremia 33, also, wird auch von Gott gesagt, ja, Jeremia, ich weiß. Ich weiß, wie es hier aussieht. Ich weiß, wie das ist. Und dass man hier diesen Krieg hat und dass die Probleme sind und dass hier alles am Ende ist. Ich weiß das alles, aber jetzt will ich dir mal sagen, wie ich das sehe. Jetzt muss ich doch mal hingehen. Jeremia. Oh, da bin ich schon. Wunderbar. Und da heißt es dann, so spricht der Herr. Das ist Jeremia 33, dann ab Vers 10. So spricht der Herr, an diesem Ort, von dem ihr sagt, er ist verwüstet, ohne Menschen und ohne Vieh, in den Städten Judas, auf den Straßen Jerusalems, die öde sind, ohne Menschen, ohne Bewohner, in der Gemeinde, so wenig Leute, nur noch ein Rest ist übrig. Und es ist so öde. Und es läuft nichts. Und es funktioniert nicht. Und überhaupt. Wir können das alles umsetzen, 1:1 auf die Gemeindesituation. Auf den Straßen Jerusalems, die öde sind, ohne Menschen und ohne Bewohner und ohne Vieh, dort wird wieder gehört werden. Dort, wo ihr so darüber sprecht, dort wird gehört werden die Stimme der Wonne. Oh, da haben wir es wieder. Wir sollen glücklich werden. Oh Mann. Dort wird man hören, dort von wo drüber ihr so redet, darüber sage ich euch mal, dort wird gehört werden die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude. Die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Die Stimme derer, die sagen, preist den Herrn, der Herrscher. Denn gütig ist der Herr und seine Gnade wert. Und die Stimme derer, die das Lob in das Haus des Herrn bringen, denn ich werde das Geschick des Landes wenden. Wie im Anfang, spricht der Herr. So, und dann geht das hier kapitelweise. Kapitelweise geht das so, dass Gott sagt, über dieses Land, über diese Orte, über diese Felder, über die ihr das sagt, sage ich das. Und er malt ein komplett anderes Bild, Jeremia vor Augen, ein komplett anderes Bild. Und es geht los mit Freude und Wonne. Das ist ja, was man im Krieg dann nicht mehr so auf dem Schirm hat, ne? Und das ist wirklich wichtig, wirklich wichtig. Der Herr wendet das Geschick, er wendet unser Geschick. Und er fängt damit an, dass er dir eine völlig andere Vision vor Augen malt, ein ganz anderes Bild, als wie du die Dinge siehst. Und alles hängt daran. Die Zukunft und die Hoffnung, die wir haben wollen, werden nicht kommen, es sei denn durch Herzen von Menschen, die anfangen, sich mit der Vision Gottes zusammenzutun und zu sagen, okay, diese Vision werde ich ausbrüten. Die werde ich in mir tragen. Ich werde mir das vorstellen, wie diese Wonne und diese Stimmen alle irgendwie wiederkehren. Und dann werde ich mir vorstellen, wie das aussieht und dass da das Leben wiederkehrt in diese verödeten Orte und wie die Kinder wieder lachen. Und ich werde mir vorstellen, wie das alles so wie ein Paradies wird. Und dann kommt es. Weil du dein Herz dem gegeben hast. Wem gehört dein Herz? Deinen Sorgen und deinen Problemen oder gehört dein Herz dem Geist, der in dein Herz eine Saat legt, eine Idee, eine Utopie, eine Vorstellung, einen Traum. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird, werdet ihr Träume haben. Wo sind deine Träume geblieben? Ja, die sind unter Schutt und Asche zerfallen, leider. Sind die also sowas von hinüber. Ja, aber der Heilige Geist, er ist wirklich ein Meister darin, die Träume wieder aufleben zu lassen. Die Träume in dir drin wieder aufzuwecken. Und dann wirst du ein Träumer. Und dann träumst du die Zukunft und du hast diese Offenbarung und du hast dieses Gesicht und du hast diese gottgewirkte Perspektive, die total anders ist als alles, was ein Mensch dir sagen kann. Und die ganze Wirklichkeit sagt, das geht gar nicht, ne? Das siehst du ja. Hallo? Was hast du? Das ist Spinnerei. Was ist das für eine Spinnerei, die du hier veranstaltest? Na, das geht doch alles überhaupt nicht. Genau, das geht gar nicht. So, der Geist sagt uns ja auch, was unfassbar ist und unmöglich und undenkbar. Das bringt er uns. Und wir als Beter brüten das aus. In einem guten und redlichen Herzen bewegen wir das Wort und wir bringen Frucht 30, 60, 100-fältig. Das ist eine Menge, ne? So, und so ist es in der Schrift immer gewesen. Ne? Da kommt der Engel dann zu Maria und sagt, du wirst dann jetzt also ein Kind kriegen und sie, ja, also das geht gar nicht, ne? Also das ist völlig, also außerhalb aller Möglichkeiten, ne? Und der Engel sagt, doch, und du wirst ihm den Namen geben und das wird dann so sein und das und so. Und dann steht es, sie bewahrte die Worte des Engels in ihrem Herzen. Sie bewegte sie in ihrem Herzen. Sie hat die Worte behalten. Wir sind leider schnell im Vergessen. Und eins unserer Gebete muss sein, ich will nicht vergessen, was der Herr mir Gutes getan hat. Ich will nicht vergessen, was der Herr mir Gutes gezeigt hat, auch wenn das so schrecklich unmöglich aussieht. Die Lösung ist ja nicht in dem, was wir kennen, sondern in dem, was wir nicht kennen. Und der Heilige Geist zeigt uns das, was nicht ist, als ob es sei. Ja. Ich meine, so macht das Gott, ne? Er ruft das, was nicht ist, dass es sei. Das ist naiv. Gott sagt, es ist nicht da, na und? Dann rufen wir es. Dann kommt es. Aha, so einfach ist das also. Und ich sage dir, es ist genau so. Du rufst es und dann irgendwie durch diesen Ruf wird es. Es werde Licht. Das Licht war nicht da, das Licht hat nicht vom anderen Ende des Universums gesagt, es gibt mich nicht, ich kann nicht kommen, sondern es wurde einfach, es wurde Licht. Jesaja 60, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir. Also, steh auf und werde Licht. Ja, wie geht denn das? Ja, da musst du mal den, der sich mit dem Licht auskennt, fragen. Ne? Wie das denn dann in deinem schwierigen Fall geht. Der Teufel sagt ja immer, du bist der schwere Ausnahmefall. Ich meine, bei den anderen ist es leichter. Aber bei dir, naja, da ist es wirklich, wirklich. Also am besten, du lässt es bleiben. Aber der Heilige Geist möchte dich beleben. Er möchte deine Fantasie, deine Vorstellungskraft möchte der erweitern. Die möchte der stärken, sodass du Dinge denken kannst, die undenkbar sind. Wo haben wir das? Jesaja 55. Jesaja, wir springen mal hin und her. Und in Jesaja 55, ich glaube es zumindest, da steht das genau. Da heißt es, Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und wir wollen aber doch Gott unbedingt dahin bringen, dass er unbedingt unsere Gedanken denkt. Aber Gott würde uns ganz gerne dahin bringen, dass wir mal seine Gedanken denken. Ne? Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Hier ist die Erde voller Problemgedanken. Da ist der Himmel voller Lösungsgedanken. Und wir wollen ihn runtertricksen in unsere Probleme. Und er würde uns ganz gern hochholen. Hochholen und sagt, komm mal etwas höher hinauf. Ist das nicht in Offenbarung auch, dass zu dem Johannes gesagt wird, komm mal etwas höher hinauf. Ich will dir mal zeigen, wie die Dinge alle werden, wie alles wirklich ist. Und der Johannes hatte ja nun immerhin schon einige Kapitel geschrieben, nämlich die Sendschreiben über die Gemeinde und hat wahrscheinlich gedacht, jetzt ist aber gut, jetzt bin ich also fertig. Und diese Briefe also, ich hoffe, die steinigen mich nicht alle, und wenn ich die denen schicke. Aber dann sagt der Geist zu ihm, ich bin noch nicht fertig, komm noch etwas höher hinauf. Und dann kamen ja noch 20 Kapitel. Ne? Und über alle Dinge. Der Geist redet über die ganze Welt. Er bezieht dich ein in Gedanken, die sind sehr hoch und sehr weit und sehr tief. Und er bezieht dich ein und er zeigt dir Wege, die sind wirklich höher als die der Welt. Und du denkst dir, wer bin ich, dass ich das gezeigt bekomme? Wer bin ich, dass der Geist mir sowas offenbart? Ich bin hier ein kleines Lichtchen und überhaupt und so weiter. Aber der Geist macht das einfach. Er bezieht dich in die Dinge Gottes ein, weil du ein Mensch bist, geschaffen in seinem Bild. Und wenn du wieder einbezogen wirst in die höheren Gedanken und in die höheren Wege, wenn du damit wieder vertraut wirst, wirst du ein richtiger Mensch. Und dann wird die Gemeinde wieder richtig menschlich. Und das ist so schön, das ist so schön. Wir werden dann richtige Menschen und wir sind auch nicht mehr in Konkurrenz zueinander. Jeder von uns ist so voll und satt von diesen Offenbarungen und dieser Herrlichkeit und diesen Gedanken, wo jeder Gedanke, den Gott dir mitteilt, 100 neue Fragen aufwirft und dann entfaltet sich das immer weiter und immer weiter, soweit du gehst. Die Grenze setzen wir. Der Himmel will uns haben. Der will uns einbeziehen. Jesus hat gesagt, ich will, dass ihr bei mir seid und ich will euch das alles zeigen. Ich will euch das alles sagen, weil ihr ja meine Freunde seid. Will ich euch beteiligen? Und immer sind wir sehr, sehr geneigt, nur daran zu arbeiten, Gott in unsere Probleme zu ziehen. Und er würde gerne sagen, komm mal raus, lass die mal da liegen, komm mal mit. Komm mal mit. Ich wollte dir gerne mal was zeigen. Etwas, was mich interessiert. Ja, und dann würde er euch himmlische Dinge zeigen, die den Himmel bewegen. Und manchmal müssen wir unsere Probleme einfach mal zur Seite legen und sagen, Probleme hin, Probleme her, ich muss jetzt gehen. Ich gehe jetzt mal mit dem Herrn woanders hin. Also, und dann nimmt er dich an Orte mit, da können die Probleme gar nicht folgen. Das sind Orte, da kommt die Furcht niemals hin. Das sind unzugängliche Orte, kein Teufel ist jemals dort gewesen. Kein Problem ist jemals, hat jemals das betreten. Das ist da alles gar nicht. Und du kommst dann in so himmlische Regionen, wo alles so anders ist. So anders. Willst du? Willst du? Willst du kommen? Oder willst du eisern und stur sitzen und sagen, nein, erst komme ich und meine Probleme. Und wenn die durch sind, na dann schauen wir mal. Ja, es ist manchmal wirklich ein Jammer. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege, meine Gedanken als eure Gedanken. Und wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essen, denn so wird mein Wort sein, dass aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt. Es wird ausführen, wozu ich es gesandt habe. Soweit kennen wir es, ne? Nächster Vers. Denn in Freude sollt ihr ausziehen. Ausziehen. In Freude. Wie Abraham. Abraham, geh mal. Ja, wohin? Ja, das sage ich dir nicht. Erst wenn du gehst, dann sage ich es dir. Oh, das ist nichts für uns, ne? Ich meine, wir sind zwar, singen zwar gern, wir sind die Kinder Abrahams und Abraham hat viele Kinder und du bist eins davon, naja, vielleicht auch nicht, ne? Und so, und Abraham war da auch schon alt, ne? Der war schon über 70, als ihn das ereilte, dass der Herr sagte, pack mal deine Koffer und geh. Dann ist er in die Gemeinde gegangen und hat den Ältesten gesagt, also der Herr hat mir gesagt, ich soll gehen. Aha, und wohin? Das hat er nicht gesagt. Das kann nicht vom Herrn sein. Das klingt nach Alters und so weiter, ne? Und der Mann war aber ja so vermögend, vermögendes Gemeindemitglied. Oh. Und der Herr sagt ihm angeblich, er soll gehen. Nee, also, das glauben wir nicht. Aber der alte Mann blieb dabei, ich muss gehen. Und dann ging der, wirklich. Dann ging der und dann. Und während er ging, hat sich ihm alles offenbart. Ne? Während er ging, hat sich der Weg für ihn gezeigt. Und solange du den Weg nicht gehst, siehst du ihn auch nicht. Wenn du ihn gehst, siehe da, er zeigt sich dir. Solange du sagst, davor stehst und sagst, ich will erst den ganzen Weg wissen, vorher gehe ich nicht, wird der Weg sich dir nicht zeigen. Wird sagen, nö, das mache ich nicht mit. Solange du deinen Fuß nicht auf mir hast, werde ich es dir nicht zeigen. Und du sagst, doch, erst wenn ich es weiß, erst wenn ich alles über dich weiß und alles ist versichert und geklärt und geregelt und die Ältesten finden es auch richtig, dann werde ich gehen. Und vorher werde ich nicht gehen. Und dann wirst du dein Leben lang nicht gehen. Erst wenn du gehst, offenbart sich dir das Geheimnis. Erst dann. Erst wenn du dich einlässt, wird es dir gezeigt. Deswegen ist der Weg der Heiligen sehr unberechenbar. Sehr unberechenbar. Du kannst die Dinge nicht so weit voraussagen. Also wenn Leute sagen, und was machst du nächstes Jahr? Dann kannst du sagen, dass, also, ich weiß, das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht ist nächstes Jahr alles echt anders. Und so müsste auch eine Gemeinde sprechen. Wie wir nächstes Jahr sind, das können wir nicht so genau sagen. Wir gehen den Weg, wo wir nicht wissen, wo das hinführt. Aber jedenfalls in die Freiheit. Und jedenfalls ins Paradies, ins gelobte Land. Jedenfalls. Wunderbar. Ja, aber das sind die Wege, die höher sind als unsere Wege. Und das sind die Gedanken, die höher sind als unsere Gedanken. Und ich habe gemerkt, der Tod im Topf für viele Gemeinschaften ist dieses: Wir wissen schon. Wir wissen das schon alles. Wir wissen, wie das geht. Wir haben die Bücher gelesen. Wir wissen, wie man das alles macht. Wir können das alles regeln. Wir können das alles bestimmen. Und dann sind wir auf einmal nicht mehr auf dem Weg, sondern in einer Routine. Und wir wiederholen immer das Gleiche wieder, sodass du schon sagen kannst, der Gottesdienst, der kommt, ist wieder Gottesdienst, der war. Muss ich eigentlich nicht unbedingt hingehen, ich kenne das alles ja schon. Es ist eine Wiederholung, in einer Wiederholungsschleife gefangen. Täglich grüßt das Murmeltier, ne? So immer dasselbe wieder und es scheint kein Entkommen zu geben. Das ist nicht der Weg des Herrn. Und wir brauchen den Mut, in Bewegung zu bleiben und nicht alle Antworten zu haben, nicht alles zu wissen und zu sagen, das weiß ich nicht, es ist ein Geheimnis, es ist höher als die Erde und als die Ideen der Menschen, es ist höher. Ich glaube, die wahre Gemeinde von Jesus Christus, sie steht zwischen Himmel und Erde. Und sie bringt die Dinge der Erde zum Himmel und die Dinge des Himmels zur Erde. Und es sind Dinge, die sind über Bitten und Verstehen. Über Bitten und Verstehen. Als Petrus, ich glaube Petrus war es mal wieder, als Jesus da in diese Tempelsteuer zahlen musste, ne, ging in den Tempel und da muss man ja Steuern zahlen. Der Zehnte, nennen wir heute so. Eine Steuer. Wenn du die nicht zahlst, gehörst du nicht dazu. So. Jetzt, Jesus kommt hin und sagt, ja, wir müssen hier jetzt erstmal zahlen. Gut. Und dann sagt er zu Petrus, dass er da angeln gehen soll. Hallo? Was ist das wieder? Also er soll sich da eine Angel irgendwie machen und dann fängt er da einen Fisch und der Fisch hat dann dieses Geldstück im Maul und dann damit zahlen sie dann. Ja, ich meine, steht in der Bibel, ne? Das ist wirklich nicht meine skurrile Erfindung, das steht in der Schrift. Das steht da, so ging das. Und jetzt ist das an sich gar nicht so schwer. Also einige von uns, die Männer zumindest, würden es wahrscheinlich hinkriegen, sich eine provisorische Angel zu machen. Oh, und dann diesen Fisch zu fangen. Aber die Idee, hä, ist so abwegig. Es ist nicht schwer, aber es ist nicht, wie wir denken. Absolut nicht. Wir überlegen, wo kann das Geld herkommen? Das überlegen wir überhaupt sehr viel. Ne? Wo kommt das Geld her? Und der Herr weiß schon, wo das Geld ist, zum Beispiel in dem Fisch. Und wir sind auf so eine Idee, wir denken, das Geld ist auf der Bank. Ne? Nein, es ist auch noch Geld in dem Fisch. Und jetzt musste man dieser abwegigen Idee folgen. Ja. Und jeder von euch, gebt es zu, hat im Gebet schon mal relativ absurde Ideen gehabt. Und du hattest das Gefühl, irgendwie, als wollte der Geist dich drängen, aufzustehen und einmal um die Gruppe drumherum zu gehen. Ich meine, das ist ja harmlos, ne? Das tut weder dir was noch der Gruppe. Nur, du kannst es nicht erklären. Du kannst es nicht erklären. Ja, warum? Ja, warum? Ja, warum? Und der Herr sagt, das werden wir erst erklären, wenn du gehst. Du willst aber die Erklärung ja zuerst, weil wenn dein Nachbar dich fragt und dich anguckt, was macht die denn? Dann willst du ja die Erklärung bei der Hand haben, ne? Mit Vers und Kapitel, alles willst du klar haben. So, Und du hast im Gebet, auf einmal hast du den Eindruck, du willst mal aufstehen, du willst zu diesem Kreuz gehen oder du hast das Gefühl, du müsstest irgendwie eine Geste vollführen oder du müsstest, und aber das alles ist jenseits von hier, ne? Das ist jenseits der Vernunft. Der Verstand weiß das nicht einzuschätzen. Der kann das nicht. Der kann da nicht mitgehen. Der sagt, ich gehe nicht mit. Kannst ja gehen, ich bleib hier. Und dann musst du deinen Verstand wirklich mal da sitzen lassen auf dem Platz und sagen, jetzt gehe ich und jetzt mache ich das. Und ja, wir haben das jahrelang im Gebetskreis geübt. Immer wieder gesagt, Leute, was hattet ihr für einen Eindruck? Und hinterher, ne, haben wir die Eindrücke gesammelt. Und dann hatten die Leute den Eindruck, ja, ich hatte ja eigentlich, also wenn ich mal ganz ehrlich bin, den Eindruck, ich hätte zu einem hingehen sollen. Ich hätte zu einem hingehen sollen und ich hätte dem etwas geben sollen, sagen sollen, tun sollen. Solche Eindrücke sind da, im Herzen. Nicht hier, im Herzen. Aber dann kam uns das so naiv vor. Wir haben gedacht, naja, da gehe ich zu dem hin und wie peinlich. Und dann denkt er sich, ja, was will der oder die? Und ich weiß auch noch nicht ganz genau, was ich will. Das zeigt sich ja erst, wenn ich gehe, ne? Und wenn ich angekommen bin, ist die Prophetie da. Vorher nicht. Also gehen wir nicht. Oh. Ja. Und so haben wir heute die Situation, dass wir, ja, dass die Gemeinde eigentlich reich ist. Wir sind ganz reich. Wir haben Zugang zu diesen höheren Gedanken, diesen höheren Wegen. Aber wir gehen nicht. Wir machen das nicht. Ist zu skurril, ist zu komisch. Ne? Wir machen das nicht. Ja. Ich habe erlebt in einer Versammlung, da ist jemand aufgestanden und hat ein Lied gesungen in anderen Sprachen. Und dieses Lied war sowas von herzerweichend, dass die ganze Versammlung saß wie vom Donner gerührt. Ne? Und ich dachte mir, die war aber mutig. Die war aber mutig, die hat das gemacht. Ja. Und jetzt brauchen wir solche Orte wie hier dieses Gebetshaus, Orte, an denen wir ein bisschen experimentieren können. Ne? Wo du nicht gleich vor die Jury geholt wirst, warum hast du das getan? Was hast du dir dabei gedacht? Sowas tun wir hier nicht. Hier redet der Pastor. Aber der Geist würde auch gerne reden, ne? Und der Geist redet ganz anders, wie wir reden. Und der Geist schaut immer unser Herz an, immer das Innerste. Und er weiß, wer wir wirklich sind. Und wir wissen es nicht. Ne? Deswegen veranlasst der Geist dich, Dinge zu tun, die erscheinen dir fremd, aber in Wahrheit entsprechen sie dir ganz genau. Denn der Geist weiß, wer du ganz wirklich bist. Ist das schön? Oder ist das schön? Große und unfassbare Dinge. Ja. Und wir lesen das manchmal in so Büchern und in Zeugnissen von anderen, die also völlig irrsinnige Wege gegangen sind und irgendwelche riesigen Werke aufgebaut haben aus dem Nichts, wo man keine Vorstellung hat, wie haben die das nur gemacht. Und das kann man auch nicht erklären. Nur, dass wir erklärungssüchtig sind. Wir wollen alles erklären. Und dadurch, dass wir alles erklären, haben wir das Gefühl von Kontrolle. Haben wir das Gefühl von Kontrolle darüber? Müssen wir den Geist kontrollieren? Ja, ja. Aber was macht er dann, wenn wir ihn nicht kontrollieren? Was passiert dann? Ja, das wissen wir nicht, was dann passiert. Könnte der Himmel ausbrechen? Was dann? Das haben wir noch nicht gehabt. Kommen wir nicht mit zurecht. Können wir nicht kontrollieren. Also die Sache mit der Kontrolle ist für uns alle eine riesige Herausforderung. Ne? Wie können wir die Kontrolle runterfahren? Wie können wir lockerer werden? Ich habe gemerkt, immer wenn das Gebet anfängt, dann sind die Leute noch nicht locker. Alle sind relativ verspannt. Alle sind bei sich selbst. Und jetzt geht das Gebet los und ist noch ein bisschen hölzern und so ein bisschen aufgesetzt und so. Ne? Aber wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, wird er anfangen, uns Kraft zu geben. Ne? Wir kriegen Kraft. Und durch diese Kraft werden wir werden lockerer. Wir fühlen uns besser. Wir können uns schon mal ein bisschen rühren. So, und dann nimmt diese Kraft zu und der Geist nimmt uns Lasten ab. Immer am Anfang des Gebets, Lasten weg, Probleme weg. Leg mal ab, tu mal zur Seite. Tu deine Lasten ablegen. Werde leicht, werde frei. Und dann, im Laufe des Gebets merkt man dann, am Anfang hatte niemand die Kraft, zum Beispiel aufzustehen. Alle saßen gebeugt. Jetzt merkst du, als geübter Gebetsleiter, siehst du, die Leute werden lebendiger. Die sitzen jetzt schon aufrecht. Und die Gesichter sehen besser aus. Ja, und dann geht das weiter. Irgendwer steht auf. Irgendwer hat die Kraft aufzustehen. Und, oder eine Hand zu heben. Und, also was vorher so schwer war, die Hand zu heben, unglaublich schwer. Und dann auf einmal kann die Hand oben bleiben. Und das ist das, wir werden locker. Der Heilige Geist macht uns immer locker. Die Kontrolle nicht. Die Kontrolle sagt, geh nicht aus der Deckung. Bleib immer im sicheren Bereich. Ne? Und warte mal, was die anderen machen. Erstmal sehen, was die anderen machen. Wenn die lockerer werden, dann werde ich vielleicht auch lockerer. Wenn nicht, ist mir das also viel zu risikoreich. Das mache ich nicht. Da falle ich ja aus dem Rahmen. Na? Ja. Ja. Und so geht das. Wir kriegen Kraft und wir werden lockerer. Und dann kommen diese anderen Gedanken, diese anderen Wege, die fangen an, sich uns mitzuteilen. Und wir lassen uns ein oder nicht. Wenn wir uns einlassen, kommen wir weiter. Und wir werden in Geheimnisse geführt, die man auch anderen schwer erklären kann. Wofür habt ihr gebetet? Tja, das soll man mal sagen, ne? Wofür betet ihr? Ja, das wird sich dann zeigen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber das kommt dann schon. Und es kommt ja auch. Aber wir haben es nicht unter Kontrolle. Wir haben das nicht schon von vornherein festgelegt. Das, das, das und nichts anderes. Ihr werdet merken, der Geist weicht immer gerne von unseren Programmen ab. Ich weiß nicht, warum das so ist. Er weicht, wir haben ihm das vorgelegt, hier, Jesus ist unser Programm, unsere Gemeindeordnung, unsere Satzung. Hier ist, wie wir das hier machen, damit du weißt, woran du dich halten musst. Hier sind unsere Ziele formuliert, das ist, was wir hier machen. Und leider, wie ihr schon ahnt, kaum, dass wir alles so fein festgelegt haben, kommt der Geist und sagt, ich würde aber gern dahin. Oh nein. Und dann müssen wir den Geist korrigieren und müssen ihm sagen, nein, du weißt ja, Satzung, Ordnung, Pläne, Programme, wir gehen da lang. Und normalerweise verabschieden die Gemeinden sich dann von dem Geist. Weil er passt nicht ins Schema. Das ist total krass, aber in der Regel ist es so. Weil wir haben uns ja festgelegt. Wir haben das auch so schön formuliert. Wir haben uns so lange Gedanken gemacht. Wir haben uns geeinigt. Das ist ja schon mal gigantisch. Und kaum haben wir das alles so schön festgelegt, kommt Jesus und sagt, ich muss jetzt gehen. Ich muss dann jetzt gehen. Ja, halt mal. Und so. Und wir haben dieses Bild auch in der Geschichte mit Israel in der Wüste. Ne? Die Wolkensäule und die Feuersäule. Und die zogen weiter. Und wenn die weiterzogen, haben die ihr Lager abgebrochen und sind dann mit dieser Säule weitergezogen. Die haben gar keine Betonhäuser gebaut. Die haben leichte Dinger gebaut, damit man auch immer schön weitergehen kann. Und es gab keine Diskussion. Warum zieht das Ding jetzt weiter? Wir haben gerade hier uns so schön niedergelassen. Wir haben hier unser Gemeindedings gebaut. Die kann doch nicht jetzt einfach weiterziehen. Und dann macht die das. Und wir sind in der Frage, na was jetzt, was jetzt, was jetzt? Wir haben uns niedergelassen und der Geist sagt, ihr sollt euch nicht zu sehr niederlassen. Es kommt der Tag, da werde ich gehen. Kommt ihr mit oder nicht? Und viele kommen nicht mit. Die sagen und die singen und die beten, bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns. Und er sagt, nein, bleibt ihr bei mir. Nein, bleibe bei uns, Herr. Hier ist unser Zentrum. Und der Herr, nein, bleibt ihr bei mir. Es ist ein Konflikt, ne? Wer folgt hier wem? Wer folgt wem? Wir wollen, dass Jesus uns folgt und er will, dass wir ihm folgen. Und Jesus ist immer in Bewegung. In den Evangelien sehen wir, Jesus ist immer in Bewegung. Man konnte ihn nicht halten, man musste ihn am Ende annageln, damit er stillhält. Haben wir gemacht. Das machen wir heute noch so. Durch unsere Ordnungen nageln wir Jesus fest, nur so wie wir sagen. Wie wir wollen. Es waren ja die Frommen, die ihn daran genagelt haben, oder? Waren das die Bösen? Es waren die Guten, ne? Das ist total krass. Aber es ist so. Und wieder, Jesus hat den Leuten nicht gesagt, wo es hingeht. Er sagte nur, ich muss jetzt gehen. Ja, aber wie lang und wohin? Ich muss ja auf die Arbeit und Jesus geht gar nicht, ne? Und Jesus sagte, das ist nicht mein Problem, ne? Das ist dein Problem. Ich gehe. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Das ist die Herausforderung. Der lebt. Der Wind weht, wo er will. Ja, aber. Ne? Der weht, wo er will. Der hat seinen eigenen Willen. Und du kannst mitfliegen, oder du kannst sagen, nein, das mache ich nicht. Ne? Aber dann ist die Dynamik weg. Der Wind ist die Dynamik. Der Wind bringt den Power. Und wenn du jetzt dein Segel nicht in diesen Wind hältst, wirst du auch keine Dynamik haben. Dann versuchst du als Gemeinde diese Dynamik irgendwie künstlich zu produzieren. Ne? Aber wenn du mit dem Wind gehen würdest, hättest du Dynamik und du hättest Kraft, die Kraft des Windes, nur dass er weht, wo er will und nicht, wo wir wollen. Ja. Wer richtet sich nach wem? Jetzt machen wir die Pause, aber ja, lasst es sacken, geht mal aufs Klo und betet, Herr, hilf mir. Ich will auch immer, dass du mir folgst und ich folge nicht dir. Das geht so nicht weiter. Amen. Bis gleich.